Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Dr. Florian Wegener ist bei uns, CEO und Co-Founder von Zageno. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das aus Berlin heraus gestartet ist, jetzt mittlerweile auch zum Teil in Boston sitzt. Dort habe ich auch mit Florian gesprochen. Aber das Unternehmen hat vor allem gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 60 Millionen Dollar von General Catalyst und ist dabei wirklich die biowissenschaftliche Forschungsbranche zu erobern und dort sich in die Lieferketten einzugraben. Also es ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, logischerweise, weil ich den Bereich gar nicht kenne. Aber wie das Unternehmen vorgeht, ist extrem spannend. Und was Florian zu erzählen hat, ist nicht minder spannend, denn wir sprechen, wie gesagt, über ein Unternehmen, das gerade sehr erfolgreich ist und sich vor allem global aufgestellt hat. Also da kann man sehr viel lernen. Und falls ihr vorhin nicht reingehört haben solltet, um 13 Uhr konnte man auch sehr viel lernen von Jan Bohnhorst, dem Country Manager Dach von Domestika. Das ist ein Unternehmen, das im Weiterbildungsmarkt tätig ist, dort Videokurse anbietet, die sie größtenteils selbst produzieren. Ich sag mal, primärer Fokus ist die Kreativbranche, aber es gibt auch viele Business-Themen und ja, die haben gerade 110 Millionen Dollar eingesammelt, kommen jetzt beginnend in Spanien nach Deutschland und auch nach Österreich und in die Schweiz. Und dementsprechend ist es ein tolles Gespräch geworden. Auch das kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es nicht gehört haben solltet. Das findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt. Wie gesagt, das Gespräch vor diesem hier. So. Jetzt genug der Ankündigung, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Dr. Florian Wegener, dem CEO und Co-Founder von Zageno.
Werbung. Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen, die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales und Customer Service einzugehen? Dann ist The Nest bei Webhelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an Fintech sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf The Nest.
Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
Jetzt zu Gast
Dr. Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zageno.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zageno. Hallo Florian.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir sagen mal gleich vorab, du bist in Boston und du hast mir vorher gesagt, es kann sein, dass wir gleich ein bisschen immer mal ins Denglische abrutschen, weil du halt seit langem in Boston lebst und ja dort quasi den zweiten Bereich von Zageno aufbaust, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben in der Tat Zageno vor einigen Jahren schon in Berlin gegründet, aber immer als US Inc. Und dann wurde es auch irgendwann Zeit, dass ich eben als CEO und Co-Founder hier nach Boston gezogen bin und ich lebe jetzt mittlerweile mit der Familie seit fast 4 Jahren hier in Boston. Ja.
Ja, und bevor wir vielleicht gleich über Boston reden, lass uns mal vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen über die Entstehungsgeschichte von Zageno und warum ihr dann, also ihr seid von Berlin gestartet, sagst du, aber warum ihr dann nach Boston gegangen seid?
Ja, sehr gerne. Ja, also hat auch irgendwie was mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin ursprünglich Arzt und habe mal am Herzen operiert, aber dann das Krankenhaus eben verlassen, schon vor einigen Jahren. Und bin damals zur Boston Consulting Group gegangen und war als Unternehmensberater tätig im Bereich Big Pharma, eben auch bei Medizintechnik und Biotech-Unternehmen. Und habe dann eigentlich ein MBA gemacht. Das war noch so etwas, was die Boston Consulting Group mir angeboten hatte. Und bin dann eigentlich relativ zügig danach bei einem der führenden deutschen Biotechnologieunternehmen eingestiegen, der Kia GmbH. Und bei der Kia GmbH war meine erste Rolle eigentlich die gesamte Sales-Organisation zu reorganisieren. Und ich habe da eigentlich sehr intensive Lehrjahre gehabt bei der Kia GmbH, wo ich eben festgestellt habe, oder wir alle festgestellt haben, dass die Welt rund um den Wissenschaftler im Labor sich deutlich verändert hat. Ja, das muss man sich so vorstellen, da sitzt ein Wissenschaftler sitzt im Büro oder eben in einem Labor, auch in Covid und forscht und ein Großteil der Zeit, beziehungsweise ein halber Tag bis einen Tag pro Woche, verwendet der Wissenschaftler darauf, das nächste Experiment vorzubereiten und auch die Produkte zu identifizieren für diesen wirklich einzigartigen Experimentansatz. Und da wird man es kaum glauben, aber in dieser wirklich modernen und sehr technologischen Industrie wird dort immer noch mit Papierkatalogen gearbeitet, es wird sehr viel gegoogelt. Und das ist ein unglaubliches Verschwenden von extrem teuren Ressourcen und führt eben auch dazu, dass ultimativ die Entwicklung eines neuen Pharmaproduktes, eines biotechnologischen Produktes um Monate bis manchmal Jahre hinausgezögert wird. Das spiegelt sich auch in steigenden Gesundheitswesenkosten immer wieder, auch hier besonders stark diskutiert in den USA. Und du sagtest, warum Boston? Ja, Boston, weil hier Cambridge ist. Und Cambridge, Massachusetts, ist eigentlich so der Hauptsitz aller großen Biotechnologie- und Pharmaunternehmen. Und wir sind eigentlich quasi einfach zum Kunden gezogen, um das Produkt zusammen mit dem Kunden weiter zu verbessern.
Ja, total spannend. Das ist natürlich ein Punkt, den man in Berlin relativ wenig findet, ne? Also Kunden in dem Bereich.
Genau, also es gibt schon ein, zwei größere Unternehmen im Bereich Berlin, aber so die Biotechnologie, die ganze Industrie zeichnet sich dadurch aus, dass sie in sogenannten Clustern sich befindet. Das heißt, du findest eigentlich nicht üblicherweise irgendwo auf dem Land ein biotechnologisches Unternehmen, sondern dann immer gleich 20, 50, 100 oder gar 1000 von denen. Und die typischen Clusters in Deutschland sind eigentlich eher so im Bereich Heidelberg, Tübingen oder auch München. Jetzt zusehends auch im Frankfurter Bereich mit einer BioNTech etc. Bei Mainz. Aber da gibt es eben so klassische, ich sag mal, auf der grünen Wiese geplanten Cluster. Und Cambridge, Massachusetts ist nur das führende in den USA. Es gibt eben auch Kalifornien mit San Diego und San Francisco und dann eigentlich auch zusehends lustigerweise North Carolina und New York. Das sind so, wenn du auf die Karte guckst, sind das so die Epizentren der Biotechnologie hier in den USA.
Und ich glaube, Boston und New York ist ja, glaube ich, sogar manche Leute, ich will nicht sagen pendeln das, aber ich glaube, so Wochenend-Pendeleien hat man da, weil das relativ nah ist noch, ne, mit dem Zug, glaube ich.
Ja, total. Also ich bin in der Tat auch manchmal mit dem Zug gefahren. Mit dem Auto schaffst du es eigentlich in 3 Stunden hier im Boston aufzustehen und morgens dann sogar ein Frühstück in Manhattan einzunehmen. Das vergisst man nur immer, wenn man auf die Karte schaut, weil das so ein bisschen weit aussieht.
Ja. Und sag nochmal ganz kurz, das ist ja total spannend, diese internationalen Cluster. Wo steht denn da Deutschland im Wettbewerb?
Ja, Deutschland zusammen mit den USA und auch immer noch der UK macht so 60% des globalen Marktes aus. Aha, also Deutschland hat da nach wie vor eine unheimlich wichtige Rolle. Wir haben führende biotechnologische Unternehmen in Deutschland und auch eben große Pharmaunternehmen, eben weitere Standorte sind eben dann gerne auch die Schweiz und die Benelux-Länder und zunehmend auch etwas Skandinavien, wenn ich es mal europäisch sagen darf. Und dann gibt es, mittlerweile spielt Asien eigentlich immer eine wachsende Rolle. Also in Asien gibt es eben von einer kleineren Base, ist dort aber ein sehr starkes Wachstum zu verzeichnen, über die letzten, ja, wahrscheinlich schon 10 Jahre. Ich glaube, was nämlich wichtig ist, ist immer, wenn man sich so Entwicklungsausgaben anschaut, da ist Deutschland schon unter anderem natürlich eins der Länder, was sehr, sehr viel investiert. Ich glaube, es gibt große Unterschiede jedoch auch nach wie vor unter dem gesamten Ökosystem, wie das gelebt wird hier in Cambridge oder San Francisco versus USA. Da können wir uns gerne auch drüber unterhalten. Ich glaube, es gibt halt schon noch strategische Standortvorteile hier. Deswegen bin ich auch unter anderem hierher gezogen.
Und jetzt sind eure beiden Standorte Berlin und Boston ungefähr gleich groß, ne?
Ja, wir haben also mittlerweile haben wir ungefähr 70 Festangestellte in Berlin und ungefähr 70 in Boston. Man muss sagen, die Zageno hat mittlerweile um die 250 Leute, die hier arbeiten. Okay. Und davon sitzen aber eben auch einige mittlerweile zunehmend immer mehr Ingenieure in Silicon Valley, in San Francisco. Wir haben in der Tat jetzt mittlerweile einen CTO dort, der CFO sitzt dort, der Head of Operations sitzt jetzt dort. Also es ist schon so ein bisschen so, dass wir so ein bisschen immer weiter nach Westen expandieren, wenn ich das so sagen darf.
Und dann holen uns mal ein bisschen ab, wo ihr, weil das klingt ja schon nach einer sehr, sehr erwachsenen Firma, ne? Mit globalen Ambitionen, irgendwie mehreren Standorten, 250 Mitarbeiter und jetzt eben auch General Catalyst. Wobei ich glaube, die sind seit der Series B schon dabei, ne? Hatte ich, glaube ich, gesehen. Aber ihr habt auf jeden Fall einen krassen Investorenstab auch dabei. 60 Millionen Euro, nee, oder Dollar-Runde war es, glaube ich, ne? Aber auf jeden Fall, also klingt nach sehr viel Traction. Wo steht ihr denn insgesamt? Also was sag mal, abgesehen von den Punkten, die ich jetzt gerade genannt habe, was macht denn eure Firma gerade aus?
Ja, sehr gerne. Ich kann noch vielleicht 2, 3 Sätze zu den Investoren sagen. Da interessieren sich immer viele für.
Total.
Also wir haben angefangen mit Grazia Equity. Das ist eigentlich ein Team rund um den Alec Rauschenbusch rum. Das ist jemand, der wirklich sehr smart investiert seit 20 Jahren. Der war auch mal der Angel Investor in Deutschland, hat hier noch in Harvard studiert und war jemand, der wirklich schon vor vielen Jahren verstanden hat, als wir zu ihm kamen, dass es da einen Markt gibt. Und zwar zwischen Biotechnologie und Technologie. Also die Zageno arbeitet ja quasi als Technologie-Software-Unternehmen, aber unsere Kunden sind eben im Bereich Biotechnologie und Big Pharma. Und Alec hat das eben sehr, sehr schnell erkannt und auch frühzeitig investiert und ist seitdem immer wieder mit dabei in jeder Runde. Mhm. Dann hat sich Capnamic Ventures mit dem Christian Siegler investiert. Das war auch jemand, der, glaube ich, die Series A angeleitet hat, uns aber große Denkanstöße gegeben hat, von einem offenen Marktplatz uns immer mehr zu einem eigentlich Unternehmen zu bewegen, was ein B2B-Marktplatz ist, aber das eben auch eine Einkaufssoftware oder wir nennen das Purchasing-Software mittlerweile beinhaltet. Das ist so nämlich wichtig, um eben, sage ich mal, alle Wissenschaftler innerhalb von einem großen Pharmaunternehmen mit der Zageno zu beglücken. Und spannenderweise, als ich eben hier mit der Familie vor 4 Jahren rübergezogen bin, hat General Catalyst als, ich würde sagen, der erfolgreichste und bestetablierteste Venture Capitalist zumindest an der Ostküste von Amerika bei uns investiert. Die sitzen unter anderem eben auch in Cambridge und hatten sehr großes strategisches Interesse daran, auch in den immer weiter expandierenden Biotechnologiemarkt über so etwas wie eine Zageno hineinzukommen. Und was ich sonst eigentlich nicht so verrate, ist, das andere Unternehmen, was die CRC jetzt mit angeleitet hat, ist Kaiser Permanente. Und Kaiser Permanente ist natürlich ein Riesenname, insbesondere hier in den USA. Das ist eines der führenden Versicherungsunternehmen, die aber auch eben voll integriert sind. Das heißt, die haben auch unter anderem mehr als 100.000 Ärzte angestellt. Die haben Krankenhäuser, diagnostische Zentren. Und ich würde sagen, das ist jemand, der nicht nur tiefe Taschen hat, sondern für uns eben strategisch auch gegebenenfalls eben mal ein sehr wichtiger Kunde werden kann.
Ah, die habe ich in Crunchbase gar nicht gefunden. Das ist ja interessant. Das war tatsächlich so ein bisschen under the radar. Ja? Hochspannend. Und wenn du jetzt gerade sagst, das wusste ich gar nicht, dass General Catalyst dann eben auch schon so strategisch vorgeht und sich quasi durch jemand wie euch so ein Einfallstor in eine Branche sucht, ist das eine typische Vorgehensweise für solche Investoren?
Ja, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Investoren. Und ich denke, General Catalyst ist wirklich ein sehr smarter Investor. Das ist ein Investor, der unheimlich gut vernetzt ist. Also es war irgendwie so, dass in der Due Diligence, und das habe ich ja später rausgefunden, in der Series B, die also wirklich mit den führenden Köpfen in unserer Industrie gesprochen haben. Also wir haben irgendwie Boardmitglieder von riesen globalen Distributoren angerufen, die haben den CEO von riesen Pharmaunternehmen angerufen. Und das Lustige war, dass das ist noch so eine Anekdote, dass einer der führenden Distributoren und eines der Boardmembers damals sagte, Mensch, das ist ja eine Unverschämtheit, dass sie mich hier anrufen für die Zageno. Und das war bei GC so, dass die sagten, Wahnsinn, die scheinen die nicht schon die Zageno zu kennen, sondern die scheinen die auch nicht zu mögen. Und das hat die ehrlich gesagt nur beflügelt, bei uns zu investieren. Das ist noch so ein bisschen so eine Anekdote.
Ja. Das ist ja super. Und dann aber trotzdem noch, erzähl mal ein bisschen, wo ihr jetzt gerade steht und was so die nächsten Schritte sind, weil ich finde das wirklich hochinteressant. Also ist es jetzt reines Mitarbeiterwachstum oder also was sind denn eigentlich die Herausforderungen für euch jetzt auch?
Ja, ich glaube, dass wir uns in einer Welt bewegen, wo mittlerweile durch Covid verstanden wird, dass es diese Industrie überhaupt gibt. Mhm. Die war ja eher so ein bisschen eine Nischenindustrie, obwohl sie sicher um die 200 Milliarden groß ist und somit eine sehr große Industrie ist. Aber in dieser R&D-Industrie, im biotechnologischen Bereich, gibt es eben eigentlich immer wieder die Herausforderung für uns, das Produkt zu verbessern. Also wir wollen den Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin immer weiter stärken in der täglichen Routine, in den täglichen, die nennen das Workflows in unserer Industrie, in der sie sich bewegen, Tools wie die Zageno zu verwenden, wo wir eben ganz relevant nicht nur irgendwie ein Amazon sind, auf Life Science, wenn ich mal so sagen darf, sondern wir sind eben ein Partner, der in dem gesamten Entwicklungsprozess schon sehr früh mit dazukommt, über die Auswahl der Produkte, aber dann eben auch hilft, sage ich mal, deren Produkt, woran die forschen, weiterzuentwickeln. Also wir haben in der Tat erste Unternehmen, die über eine Zageno einkaufen und wenn die dann ein erstes Produkt zur Marktreife tragen, auch anfangen, das über eine Zageno zu vertreiben. Also mittlerweile ist das so ganz lustig. Wir haben jetzt so einige Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben über die letzten Jahre, die eben auch an die Börse gegangen sind und die dadurch eben, sag ich mal, unter guten Umständen meistens Kapital aufnehmen konnten. Und wenn du so ein biotechnologisches Unternehmen bist in der Frühphase, denkst du natürlich nicht über einen Verkauf nach. Du hast gar kein Produkt, was du verkaufen hast, sondern dein Geld geht sozusagen, wird verwendet für Labore, Mitarbeiter und Labormaterialien. Und hier können wir eben helfen, deutlich effizienter zu arbeiten. Das geht auch übrigens so weit, dass eine Zageno mittlerweile Partnerschaften hat mit Firmen, die Labore ausstatten. Also hier in Cambridge und in Boston ist auch so viel Funding mittlerweile reingelaufen in die Biotechnologie, dass hier viele alte Gebäude mittlerweile umgestaltet werden, um daraus Labore zu machen. Also es ist wirklich eine richtig faszinierende und boomende Industrie. Und für eine Zageno ist es so, dass wir eben von anfänglich dem akademischen Bereich, das sind Universitäten, da komme ich ja auch ursprünglich her als Arzt und Wissenschaftler, da sind die Kunden recht forgiving. Ja, das sind Kunden, die eben oft ihre Doktorarbeit machen, die tolle Grundlagenforschung machen, aber die vielleicht nicht unbedingt so diesen finanziellen Druck haben, wo jeden Tag nachgerechnet wird, was hat es denn heute eigentlich gebracht? Ja, was ist der Output? Und so haben wir angefangen, erstes Produkt entwickelt, haben dann eigentlich ein zweites Kundensegment sind wir angegangen, die Biotechnologieunternehmen, die eben alle eigentlich Venture Capital backed sind. Das ist in Deutschland so der Fall, aber auch hier in den USA. Und die Unternehmen haben schon einen ziemlichen Wachstumsdruck und da helfen wir mit. Und was ganz toll ist, wir haben da so ein bisschen den Königsschlag erhalten, haben jetzt seit anderthalb Jahren sind wir im Big Pharma Bereich unterwegs. Und die Big Pharma Unternehmen, das sind Unternehmen, die haben halt Tausende von Wissenschaftlern angestellt, an meistens mehreren Standorten über verschiedene Länder hinweg. Und gerade die haben lustigerweise die größten Schwierigkeiten, ihre Wissenschaftler sehr effektiv einzusetzen, nämlich damit sich die Wissenschaftler um die Wissenschaften, das Experiment kümmern können, anstelle um die Beschaffung von Labormaterialien. Und so ein großes klassisches Pharmaunternehmen hat ein paar tausend Zulieferer nur im Longtail-Bereich. Und da kommt der Zageno rein und du findest bei uns eben 40 Millionen Produkte mittlerweile, haben also die größte Produktportfolio
40 Millionen.
Überhaupt in dem Bereich. Ja, genau, immer noch wachsend, paar tausend Zulieferer und über die Software kannst du eben als Wissenschaftler innerhalb von Sekunden bis Minuten dein Produkt identifizieren, anstelle wie früher irgendwelche wissenschaftlichen Artikel zu lesen, die auszudrucken, den Nachbarn anzurufen im Labor, etc. etc. Ja. Und da bin ich eigentlich besonders stolz drauf. Und wir haben eben zwei große, also Top 20 Pharmaunternehmen, die mit uns seit letztem Jahr arbeiten und haben jetzt in der Tat im Januar nochmal zwei gezeichnet, die sind sogar Top 10. Also Namen sind noch so frisch, die werde ich noch nicht erzählen, aber das ist richtig, richtig spannend und ich glaube, das wird übrigens auch zu einer geografischen Expansion bei uns führen über Zeit. Also wir werden da nicht nur in UK, Deutschland, Belgien und USA arbeiten, das sind unsere Kernländer im Moment, sondern da gibt es eben auch Überlegungen im gesamten Benelux, nach Frankreich, Italien, die Schweiz natürlich, starker Pharma-Standort und gegebenenfalls Skandinavien reinzugehen. Ja, das ist so sozusagen, was vor uns liegt. Gleichzeitig wollen wir dieses Jahr das Produkt deutlich verbessern und haben die größten Ausgaben geplant in diesem Jahr im Bereich Product and Engineering.
Also es klingt so, wenn man dir zuhört, als habt ihr wirklich viel Rückenwind und das macht ihr sehr viel richtig. Ne? Kannst du mal versuchen, oder es gibt ja immer in so Pitch-Decks, gibt es ja immer diese Analogien, wir sind das Amazon für oder wir sind das Uber für und so weiter. Was würdest du sagen, was seid ihr für den Biotech- und Medizinbereich dann?
Ja, also Forbes nennt uns, glaube ich, das Amazon of Life Science.
Aha.
Ich würde sagen, ist nicht so sexy, aber ich würde sagen, wir sind irgendwie eher ein Booking.com für Labormaterialien, weil der Unterschied besteht darin, ne, Amazon hat eben auch ein Distributorennetzwerk und Warenhäuser und Autos und die haben wir nicht. Also wir haben keine Warenhäuser, wir berühren physisch die Produkte nie. Das ist natürlich aus einer, sag ich mal, Finanzinvestorenperspektive hochattraktiv, ja. Aber ist etwas, was uns wahrscheinlich sogar eben auch stärker macht und uns eben nicht in die Lage versetzt, wie gegebenenfalls Distributoren, die einfach auch einen Druck haben zu verkaufen, was in ihren Warenhäusern ist. Das ist bei uns nicht so. Ja. Und deswegen sind wir da irgendwie produktagnostischer oder herstelleragnostischer und können wirklich auch den Wissenschaftlern neutral Produkte anbieten. Haben wir auch Tools für den Scientific Score, kann ich gerne auch ein bisschen zu erklären, aber sind eben gewisse Tools, die wir entwickelt haben, wo der Wissenschaftler eigentlich neutral, evidenzbasiert das Produkt für sein Experiment finden kann. Das unterscheidet uns von allen anderen im Markt.
Und trotzdem klingt es so, als seid ihr total tief verwurzelt im Unternehmen oder tief verzahnt. Ne? Also klingt so ein bisschen mehr nach Amazon halt auch. Amazon ist jetzt eher nur ein Händler. Ich weiß nicht, Booking.com ist fast auch noch nicht richtig verzahnt. Ne? Eigentlich seid ihr noch tiefer drin, oder?
Das ist eine extrem smarte Frage, ja. Also ich glaube, uns vergleichen Leute auch mit Einkaufssystemen, mit einer SAP, mit einer Jagger. Mhm, ja. Also wir sind in der Tat so, dass wir für biotechnologische Unternehmen, die kriegen relativ viel Funding heutzutage, in so einer Seed Round manchmal sogar schon 50 Millionen oder mehr hier in den USA. Und nochmal, die stellen Leute ein, die haben Labore und Labormaterial. Wo die kein Geld für ausgeben, ist ein ERP-System zu kaufen. Ja, das machst du üblicherweise kurz vor oder nachdem du IPO gegangen bist. Und für diese Produkte biotechnologischen Kundensegment, die können einfach eine Zageno nutzen für die Auswahl des Produktes und integriert den gesamten Einkauf. Was wir dann anbieten, ist zum Beispiel, üblicherweise sehen wir 80-90% Share of Wallet. Das sieht sonst niemand in unserer Industrie. Die Industrie ist total fragmentiert. Und das führt dazu, dass es für die Endkunden sehr günstig ist, uns zu bezahlen und wirklich fast annähernd alles durch eine Zageno-Software zu bestellen. Und wir bezahlen dann die Zulieferer. Und dadurch haben wir quasi täglich Interaktionen mit den Kunden auf verschiedenen Leveln, also mit dem gesamten Einkaufsteam, mit den Labormanagern, mit den Wissenschaftlern. Natürlich alles, sage ich mal, durch die Software und zum Teil automatisiert. Wir sind da sehr vergleichbar zu sage ich mal, so grundlegenden ERP-Systemen. Wenn du im Pharmabereich bist, jedes Pharmaunternehmen auf der Welt hat ein ERP-System. Mhm. Und da integrieren wir einfach rein. Das ist hört sich mal so groß an, das ist ein Projekt, das eigentliche Programmieren geht 1 bis 2 Stunden, das ist alles hochstandardisiert. Und damit hat dann der gesamte, alle Wissenschaftler in so einem Unternehmen haben auf einmal Zugang zu einer Zageno. Und was ich hier eigentlich gerade beschreibe, ist etwas, was man ganz ja immer häufiger findet im B2B-Bereich. Wir sind eben kein B2C-Marktplatz, sondern ein B2B-Bereich. Total, ja. Und da brauchen wir eben auch eine smarte Software, sodass der Kunde also uns wirklich auch jeden Tag einfach nutzen kann.
Ich hatte mal den Deutschlandchef von Fair.com hier im Podcast. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein Großhandelsmarktplatz für Retailer. Die versuchen sich im Prinzip ein bisschen ähnlich, also für den Einzelhandel in Deutschland, ne? Die versuchen sich so ein bisschen auch tief einzuklinken in den ganzen Prozess dort und dann im Prinzip sehr, sehr viele Artikel anzubieten, die ein Retailer dann bestellen kann für seinen Laden. Ja, das ist ein bisschen, sehe ich da eine Verwandtschaft zu euch. Die sind mit über eine Milliarde schon gefundet. Und was ich da ganz spannend fand, der logische nächste Schritt bei denen, das habe ich zumindest so rausgehört, ist, dass sie sich auch in dem Bereich Finanzierung bewegen. Ja, und das klingt ja bei euch eigentlich, ich weiß nicht, ob das bei euren Kunden notwendig ist, bei Einzelhändlern ist es total notwendig, weil die halt oft nicht die Liquidität haben, sich Dinge leisten zu können. Aber das Thema Finanzierung hat ja nochmal ein sehr smartes, sag mal so, vielleicht noch ein Zusatzlayer im Businessmodell, ne?
Ja, du hast total recht. Also bei uns ist so, die Kunden, die wir haben, die haben meist sehr geprallte Geldbeutel, ja, aber das muss noch nicht immer so bleiben. Mhm. Ja. Obwohl das so eine, sag ich mal, reiche Nischenindustrie ist, ist es schon so, dass die natürlich alle darauf achten, möglichst ihren Cashflow positiv zu halten oder beziehungsweise gerade im Biotechnologiebereich gibt es ja gar keine Einnahmen, weil die ja kein Produkt haben. Die versuchen halt möglichst lange Reichweite zu haben mit ihren Burn sozusagen. Und es ist in der Tat so, dass das sicher etwas ist, was irgendwann kommen wird. Wir werden mit auch externen Partnern gewisse Produkte, da gibt es auch manchmal Sachen, die kosten weit über 1 Million, ne, ein Produkt vorfinanzieren und das ist, glaube ich, gut für den Kunden und kann auch eben für uns interessant werden, ja.
Ja, weil ihr ja an einer spannenden Schnittstelle seid, ne? Ihr seid ja, kannst ja auch, also sagen wir, im B2C-Bereich kennt man die Buy Now, Pay Later-Geschichten oder sowas. Bei euch wären es halt vielleicht irgendwelche Ratenkreditgeschichten, was weiß ich was, ne? Also kann man sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass ihr eure Position da noch ein bisschen monetarisiert an der Stelle, ne?
Ja, hast du total recht. Ich glaube, wenn wir über Produktexpansionsstrategie sprechen, sprechen wir sehr viel eben immer noch darum, uns weiter tiefer in die Wissenschaft auch zu verzahnen. Mhm. Du hast quasi jetzt über die ich sag mal, CFO-Purchasing-Seite gesprochen und das ist total sinnhaft und das machen wir auch in der Tat. Ich glaube, auf der wissenschaftlichen Seite, da schlägt ja auch mein Herz, es ist sehr spannend, so ein Wissenschaftler, der will ja nicht nur ein Produkt kaufen, sondern der muss ja wissen, wie man das anwendet. Mhm. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ein Michelin-Sterne-Koch, der eben in seinem Kopf so ein Rezept vor sich hat mit 10 Schritten und jetzt überall die besten Produkte haben möchte, um später halt diese Speise da zu servieren. Mhm. Ähnlich ist das lustigerweise bei uns auch im Labor. Und da ist es so, dass wir eben dadurch, dass wir die größte Anzahl von Produkten und Suppliern in einer Plattform da bieten, gleichzeitig eben auch mit diesem Scientific Score in einem neutralen Scoring-System, was evidenzbasiert ist, Hilfe geben können. Da denken wir eher drüber nach, über so Sachen wie in einem Klick den ganzen Workflow kaufen von vielleicht 10 verschiedenen Herstellern. Das kann ja keiner, der nicht, sag ich mal, so einen großen Katalog hat. Und wenn du dann so ein Experiment gemacht hast, das nennen wir dann weiter Downstream, da gibt es auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Also man kann helfen, Experimente besser analysieren, auszuwerten und gegebenenfalls sogar nächste Schritte abzuleiten. Und in dem Bereich, für diesen Bereich ist eine Zageno strategisch halt unheimlich stark positioniert, weil halt so viele Wissenschaftler jeden Tag diese Software nutzen im Labor. Ja. Und das ist sozusagen der Riesenunterschied zu eben reinen Purchasing-Systemen, die ja leer sind und die auch nicht für einen Wissenschaftler gemacht sind, sondern eher dafür gebaut werden, um, sag ich mal, die Quartalszahlen oder Ähnliches für Investoren gut abzudecken.
Naja, dieses Pay-with-One-Click, das war ja wieder eine Sache, die Amazon erfunden hat. Von daher ist die Analogie vielleicht doch nicht so schlecht gewesen damals. Trotzdem ist es ja vielleicht bei euch, also ihr habt ja durch eure Zielgruppe und durch diese Zugänge habt ihr vielleicht, also deswegen nochmal diese, also vielleicht kannst du einmal sagen, welche anderen Segmente sind vielleicht für euch noch interessant? Sind da noch welche, die logisch angedockt sind? Aber ich würde jetzt auch fast denken, dass sowas wie, ich weiß nicht, Education oder sowas, Weiterbildung sicherlich ein Thema sein könnte, mit dem ihr punkten könnt, oder?
Ja, also ich glaube, es gibt in der Tat vielleicht der erste Schritt in Richtung Community und auch weiter in Richtung, sage ich mal, Lernen und Austausch ist über die Plattform bei uns gegeben, indem wir sehr viele Protokolle und Anwendungsfälle auf der Produktseite abbilden. Man kann dann auch in der Tat quasi die wissenschaftlichen Paper zum Teil schon finden, in denen sozusagen diese Methodik abgebildet ist. Also ich habe das vorhin so ein bisschen lapidar das Kochrezept genannt. Und das ist eben eine unheimliche Hilfe, weil heutzutage der Wissenschaftler das ja auf ganz vielen verschiedenen von ganz vielen Quellen und über verschiedene Kanäle beziehen muss und das auch erstmal alles finden muss. Ich glaube, wir kommen immer aus dieser Logik bei der Zageno, was macht der Wissenschaftler als nächstes im Labor und wie können wir da helfen? Ich glaube, ein anderes Phänomen ist in der Tat, also wir hatten mal, wenn ich das nochmal einmal rauszoomen darf, als wir die Zageno geplant haben, schon vor einigen Jahren, hatten wir damals gesagt, wir machen die 3 Cs und wir haben da gesagt, das ist Commerce, das ist quasi dieser Amazon-Teil, der heute schon existiert. Es wird Content sein, wo wir, glaube ich, immer mehr dazu bringen können. Das sind so die Themen, die ich gerade Upstream und Downstream genannt habe, im täglichen Workflow des Wissenschaftlers. Und das dritte ist aber in der Tat die Community. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, Wissenschaftler sind hochintelligente Menschen, die unheimlich den Drang haben, die Welt zu verbessern in unserem biotechnologischen Bereich, die aber zum Teil einfach etwas isoliert sind aufgrund der Struktur der Firmen, die auch miteinander im Wettbewerb stehen oder der Geografie oder vielleicht auch des Persönlichkeitstyps der Wissenschaftler, wo eben einige eher introvertiert als extrovertiert erscheinen. Und hier ist eben ein Austausch unheimlich wichtig unter Wissenschaftlern, um die Wissenschaft schlauer zu machen, um das Experiment zu verbessern. Und ich sag mal, diese typischen How-to-Fragen, wie mache ich das eigentlich, an welcher Temperatur kann ich so ein Experiment laufen, die entscheiden halt unheimlich über den Erfolg von eben so einem Projekt. Also wir haben in der Tat Wissenschaftler kennengelernt, die dankbar waren, dass wir ihnen da geholfen haben, die richtige Temperatur für Experimente zu identifizieren, wo Leute gesagt haben, ich habe das jetzt 9 Monate probiert und bin da quasi wöchentlich dran gescheitert. Und weil wir eben da den Austausch zwischen verschiedenen Zentren auch so ein bisschen befeuern konnten über die Software, wurde das sehr dankbar angenommen. Aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang. Und die Vision muss sein, eigentlich neben diesem Amazon-Aspekt eigentlich immer weiter uns im Labor zu verzahnen und den Wissenschaftlern zu helfen, ihren Wissensstand miteinander auszutauschen und eigentlich die Innovation nach vorne zu treiben.
Gibt ja hier in Berlin, gibt es ja ResearchGate, die sind ja so ein bisschen, vielleicht, da gibt es ja vielleicht so ein paar Parallelen. Und da weiß ich auch, dass die über das Thema Community ja zumindest mal irgendwann, da ist ja der Matt Kohler mit Benchmark eingestiegen, weil, glaube ich, die Vision auch war, dass man irgendwann eine globale, ja, ich weiß nicht, Jobplattform auch für diesen Bereich macht. Ne? Und das klingt ja, ich glaube, Community ist da so der erste Schritt, dass man eben anfängt, die Leute irgendwie ja kennenzulernen, miteinander in Kontakt zu bringen und dann kommen solche vielleicht, weiß nicht, Sekundärmonetarisierungsmöglichkeiten dann auch im zweiten Schritt logischerweise von selbst. Ne?
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Also ich glaube, wenn du erstmal eine Community hast, dann, wie du richtig sagst, dann gibt es da unheimlich viele Möglichkeiten, Mehrwert zu schaffen für die Kunden. Und da kann ein Unternehmen natürlich auch einen gewissen Rahmen von profitieren. Und ich sag mal, gerade im Bereich also Jobvermittlung, den richtigen Wissenschaftler, jetzt in Tübingen abwerben und in Boston hinbringen oder nach San Diego, das ist etwas, was in unserer Industrie jeden Tag eine Herausforderung darstellt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da auch irgendwann so ein bisschen mithelfen. Und das Core-Business ist natürlich irgendwie eher wie vorhin beschrieben.
Ja, klar, da kann man sich auch verzetteln. Ne? Du, dann lass uns mal ganz kurz nochmal einen Schritt einen Moment nochmal können wir über Boston und den Schritt dahin sprechen. Weil du hast ja gesagt, ihr wart von Anfang an in Delaware Inc., was ich ja wirklich spannend finde. Das heißt, ihr hattet diesen Schritt irgendwie auch geplant. Kannst du mal vielleicht dich nochmal zurückerinnern und auch jetzt vielleicht retrospektiv, für welche Art von Unternehmen macht denn dieser Schritt, also jetzt nicht zwangsläufig Boston, weil da ist klar, da habt ihr euer konkretes Ziel gehabt, aber der Schritt in die USA, wann sollte ein Unternehmen da anfangen, darüber nachzudenken?
Ja, eigentlich vor der Gründung.
Vor der Gründung, ja, echt, ja.
Also haben wir das auch gemacht. Aha. Und ich glaube, was man quasi lernen muss, wenn man so ein Unternehmen baut, dass man eigentlich nicht nur eine Problemstellung identifiziert, eine potenzielle Lösung, ja, oder einen Lösungsansatz, sondern dass man eigentlich auch schon, bevor man gründet, darüber nachdenkt, was ist der Exit, der potenzielle. Ja, und so ticken übrigens auch Investoren. Also wenn man denen nur erzählt, ich möchte die Welt verbessern und hier gibt es ein Problem und das lösen wir, damit fängt quasi jedes Pitch-Deck in den USA an, aber das können die Amerikaner auch gut. Das kann der Uber-Fahrer quasi besser als der durchschnittliche Deutsche, wenn ich so sagen darf. Und ich glaube, was dann kommt aber eben das, was man auch in Deutschland super kann. Man muss quasi wirklich ein System dahinter haben, man muss groß denken und man muss eben auch einen finanziellen Anreiz schaffen, zu dem Zeitpunkt eher auf dem Papier, weil es ja noch nicht realisiert ist, dass Leute sagen, Mensch, ich glaube da dran und ich möchte da rein investieren. Ich glaube, für uns war es in der Tat fast No-Brainer, weil der US-amerikanische Markt eben so groß ist. Das ist der größte Markt nach wie vor, aber das wird eben auch in anderen Industrien so sein, auch im B2C-Bereich ist das sicher immer wieder der Fall. Ich glaube, dass es gewisse Modelle gibt, also Business-Modelle, die eben mehr Kapital verbrauchen als andere. Also klassisch so Marktplatz versus SaaS-Software. SaaS bei Definition immer schon relativ früh eben einen Revenue-Stream. Marktplatz braucht eine Zeit, bis der anfängt, quasi genug Bedarf und Angebot auf der Plattform gebaut zu haben. Das dauert eben ein paar Jahre. Wir sind jetzt glücklich, dass wir das jetzt überwunden haben, aber da haben wir auch Geld gebraucht, um dorthin zu kommen. Mhm. Ja. Und da ist es schon noch aus meiner Sicht so, dass es einfacher ist, an mehr Kapital in der Runde in den USA heranzukommen, als das vielleicht im Moment in Europa der Fall ist. Oder zumindest der Fall war, als ich hier vor 4 bis 5 Jahren hingekommen bin. Ich glaube, ein anderer Punkt ist, man sollte immer wieder für die eigene Industrie, in der man tätig ist, und du hast ja auch immer ganz spannende und unterschiedliche Gäste in deinem Podcast hier, die denken vielleicht auch in Clustern. Und da gibt es eben Standorte, wo du so ein Mix hast aus Akademie, aus Venture Capital, aus wirklich einen auch geografisch eine Situation, wo Leute angezogen werden und du einfach einen unheimlichen Informationsaustausch hast. Das sind die Bereiche, die mich anziehen persönlich und wo auch eine Zageno eben eher gebraucht wird und wo man potenziell eher auch mal mit einer bisschen verrückten Idee schneller wachsen kann. Und klassisch wird da immer Silicon Valley genannt. Das ist ja auch toll. Und ich habe ja vorhin auch verraten, dass wir immer mehr Leute dort heiraten. Aber gerade für uns war die Ostküste und insbesondere Cambridge oder Boston eben strategisch interessanter. Mhm. Ich glaube, vielleicht noch ein Tipp so für jemanden, der gerade darüber nachdenkt, in die USA zu kommen. Man sollte auch schon darüber nachdenken, wie man das quasi operativ abbildet. Also nicht nur strategisch denken, da hört sich das immer schlau an, sondern wie früh willst du eigentlich aufstehen in San Francisco, um mit dem Programmierer noch in Polen, Ungarn, Kiew, Berlin zu sprechen, oder? Ja. Und ich glaube, da musst du auch so eine gewisse Größe und Mannstärke erstmal überschreiten, damit das sinnhaft ist. Also ich kann es auch so sagen, meine Familie ist ja ist ja nach wie vor in Deutschland, also Eltern, Bruder etc. Und da ist es schon so, dass ein Austausch täglich möglich ist, eben auch über WhatsApp und andere Mittel, weil wir nur 6 Stunden auseinander sind. Wären wir jetzt an der Westküste, dann wären wir 9 Stunden auseinander. Wenn du da um 10 Uhr anrufst, dann ist in Deutschland schon 19 Uhr und so weiter und so fort. Und ich glaube, gerade in einem Unternehmen, wenn du jung bist und da quasi jeden Tag dich austauschen musst, da kann das schon eine Gefahr auch darstellen. Also es kommt so in Wellen, würde ich sagen, ja.
Super spannend. Und wie oft bist du hier in Berlin, also oder in Deutschland? Wie oft, also musst du viel vor Ort sein oder ist das jetzt quasi bei euch separiert?
Nein, also ich bin gern in Berlin. Ich bin ursprünglich auch mal in Berlin geboren. Das ist kaum einer heutzutage bei der Sagedo. Aber es ist so, dass wir schon sehr stark hier aus dem amerikanischen Markt jetzt gerade wachsen. Also ich habe in der Tat eigentlich alle Direct Reports mittlerweile in den USA. Der David, der Co-Founder, sitzt quasi noch in Berlin/Zürich. Der ist da immer unterwegs und da können wir uns das auch ziemlich gut aufteilen. Ich glaube, dass Covid natürlich da eine starke Rolle darin gespielt hat, dass ich da auch einfach physisch nicht mehr so viel reisen konnte. Ja, da gab es ja auch quasi erschwerte Bedingungen, wieder in die USA zurückzukommen. Und ich glaube, dass wir auf der anderen Seite auch ganz ehrlich immer wieder das Büro leider in Berlin aufgrund von Covid schließen mussten. Und wozu es eigentlich geführt hat, ist ganz interessant. Wir haben mittlerweile Leute zwar immer noch geografisch gebündelt, eher in Boston und Berlin, aber wie ich schon sagte, jetzt immer auch so ein bisschen Ausbauen des Standortes San Francisco und sogar auch haben sogar auch mehrere Ingenieure mittlerweile in Indien. Und ich glaube eigentlich, was wir gemerkt haben, ist durch quasi Covid und auch die Akzeptanz von Videokonferenzen können wir A, Kunden global gewinnen, ohne dahin zu reisen. Das war früher anders. Und B, von der Jobperspektive können wir Talent überall jetzt anwerben. Und wir haben immer mehr da eigentlich Glück, dass wir immer bessere Leute finden. Ich glaube, von der Kostenseite ist es auch ganz interessant. Da hatte ich mich mit HR sozusagen nochmal auseinandergesetzt oder ausgetauscht die Woche. Wir sehen eigentlich das so, dass diese, sag ich mal, zunehmende Globalisierung des Teams, auch durch eben Covid befeuert, eher dazu führt, dass wir überall mehr bezahlen. Vor 5 oder 10 Jahren haben ja alle gesagt, oh, dann geh doch mal dahin, da sparst du was und so. Also das ist gar nicht so. Wenn du die Top-Leute haben möchtest, da zahlst du auch schon in Berlin Leuten mittlerweile, gerade im Programmierbereich, Gehälter, die schon vergleichbar sind zu Silicon Valley. Ja. Und das bei anderen Lebenshaltungskosten. Und das Gleiche können wir auch sagen, wenn wir Leute in anderen Regionen auf der Welt einstellen. Also es gibt schon noch ein paar Länder und ein paar Rollen, wo es natürlich Unterschiede gibt. Aber ich sag mal, die wirklich smarten Jobs, wo die Leute auch wirklich sehr gut ausgebildet sind, die haben im Zweifelsfall eher ein bisschen durch die Globalisierung, durch Covid gewonnen. Ja.
Also jetzt hoffe ich nicht, dass die Berliner Programmierer zugehört haben und jetzt gleich in Gehaltsverhandlungen gehen. Und ich, vielleicht meldet sich aber auch eine Headhunter-Agentur oder HR-Agentur bei euch und sagt, hey, da vielleicht hast du hier und da noch einen blinden Fleck, da gibt es vielleicht noch Tricks, auf die man noch kommen kann, um vielleicht international noch ein paar gute Spots zu finden. Du Florian, ich finde das super spannend bei euch, muss ich sagen. Hatte ich so gar nicht erwartet, aber es ist ja wirklich ein hochgradig interessantes Unternehmen, weil es auch ein Bereich ist, den ich so nicht kannte. Finde ich total interessant. Mit Blick auf die Zeit, haben wir denn was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube nicht. Also
du hast
wir haben,
glaube
ich,
über Mitarbeiter, diesen, ne?
Ja. Hm? Wir suchen Mitarbeiter. Ja, ja. Wir suchen eigentlich immer Mitarbeiter und wir sind auf der Suche nach guten Ingenieuren immer, also Programmierern. Wir sind auf der Suche nach vielleicht auch zusehends Leute, die im B2B-Softwarebereich Verkäufer sind. Mhm. Das ist sicher etwas, wo wir sehr gerne auch in Deutschland und in UK und Schweiz mehr Leute aufbauen würden, einfach um auch geografisch zu expandieren.
Cool. Und sonst was Wichtiges? Sorry, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Haben wir was anderes Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nein, ich glaube, wir haben jetzt über die großen Unterschiede so ein bisschen USA, Deutschland hier gesprochen und warum wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Vielen Dank dafür.
Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
Florian, es ist wirklich toll, muss ich sagen. Trotzdem haben wir zum Schluss noch, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und da fragen wir immer noch mal unsere Gäste nach ihrem Lieblingstool oder ein Tool, was ihnen besonders ans Herz gewachsen ist. Ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, also ein Tool, was ich gerne vorstellen würde, mit dem wir sehr glücklich sind, ist Figma. Das ist ein webbasiertes Kollaborations-Design-Tool, wenn ich es mal übersetzen darf. Deren Tagline ist Figma connects everyone in the design process so teams can deliver better products faster. Und was es eigentlich wirklich ist, es ist ein Tool, was uns erlaubt, sehr stark Produktdesign mit Produktengineering und unseren externen Stakeholdern zusammenzubringen. Das Ganze in Realtime. Und was ich auch vorhin beschrieben habe, ist unser Core-Anliegen, nicht nur dieses Jahr, sondern von Anfang an, ist das Produkt deutlich immer noch mehr weiter zu shapen, sodass wir quasi immer mehr Services auch im Labor anbieten können. Und das ist ein Tool, was wirklich toll ist, wo man auch leicht miteinander Prototypen einfach, weißt du, zum Durchklicken mit Leuten teilen kann und auch Feedback einsammeln kann. Also das ist so das Tool, was ich heute mitbringen wollte.
Ist ein super Tool, ich kenne das auch, macht hochgradig Spaß. Ein bisschen komplex, muss ich sagen. Der Ante Spittler, glaube ich, neulich hatte, von Moss hatte das, glaube ich, neulich auch vorgeschlagen und hatte gesagt, er macht sogar seine gesamten Pitch-Decks mittlerweile damit. Ja, das fand ich ganz interessant. Also gar nicht nur Product Design, sondern der hat tatsächlich seine Finanzierungsrunde jetzt, das waren ja auch, glaube ich, 75 Millionen oder so, die eingesammelt haben, rein mit Pitch-Decks aus Figma herausgebaut.
Okay, super. Ja, da sind wir noch nicht. Ja. Und Fundraising hatten wir gerade, ja. Aber fürs nächste Mal werde ich da reinschauen.
Ja, fand ich ein super Smart. Also es ist ein sehr, also sagen wir mal, sehr multifunktionales Tool demnach. Das war mir vorher auch nicht bewusst.
Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
Florian, es hat mir großen Spaß gemacht, wirklich, war ganz toll. Dann sage ich erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist spannend, diese Transatlantik-Geschichte hier zu machen. Und wir bleiben mal in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
Ja, Jan, hat mir auch großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war Florian Wegener, CEO und Co-Founder von Zageno. Und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Wer schnell global skalieren und die richtigen Mitarbeiter im Sales und Customer Service finden muss, der hat mit dem Outsourcing-Provider The Nest bei Webhelp den richtigen Partner an seiner Seite.